Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Und damit herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Samstagvormittag. Schön, dass Sie alle wieder versammelt sind an einem herrlichen Sommertag. Nee, schön wär's. Wir haben ja auch kurz überlegt, ob wir live senden aus Nuuk in Grönland. War dann aber doch ein bisschen zu weit. Außerdem sind alle Hotelzimmer gerade belegt in ganz Grönland von den 13 Bundeswehrsoldaten, die da sind. Deswegen machen wir heute aus Potsdam ein ganz normales Programm. Aber wir blicken natürlich auch auf Grönland und vor allen Dingen auf die USA, deren Imperialismus, das war ja früher mal ein Wort, was politisch stark gebiased war. Heute kann man es nicht anders sagen. Deren Imperialismus nun ganz deutlich wird, vor allen Dingen in der nationalen Sicherheitsstrategie. In einer halben Stunde reden wir genau über die und über die Frage, ist es eigentlich was Neues, dass die USA sagen, ganz Amerika ist unser Hinterhof, vor allen Dingen Lateinamerika ist unser Hinterhof, da wollen wir Macht ausüben oder hat es das in der Geschichte immer schon gegeben? Dazu haben wir einen Wirtschaftshistoriker eingeladen und in einer Stunde dann reden wir über ein Hochseeschutzabkommen, das heute in Kraft tritt. Und da haben wir Dr. Antje Boetius gewinnen können, die Meeresbiologin, die uns ausführlich Stellung geben wird dazu, was dieses neue Hochseeschutzabkommen bringt, wenn es doch keine Hochseepolizei geben wird. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt es zu gewinnen ein wunderbares Buch, Astronomie, mit mehr als 450 Bildern und Karten von Bernhard Makowiak, erschienen im Naumann und Göbel Verlag. Das können Sie jetzt gewinnen, wenn Sie sich bewerben als Kandidat oder Kandidatin bei unserem Wissenschaftsquiz, der Scanner unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Klaus.
Guten Morgen.
Klaus, wie geht's denn so?
Sehr gut.
Sehr schön. Von wo aus rufst du an?
Aus Füssen, also bei Füssen.
Das ist ja schon fast Österreich.
Ja, Steinwurfeld.
Ja, wie weit ist es bis zur Grenze?
20, 25 Kilometer.
Ja, und ist das für dich von Bedeutung? Ich meine, bist du Grenzgänger? Fährst du da regelmäßig rüber? Oder ist das einfach nur etwas, von dem man weiß, es ist da, aber man bleibt im Grunde genommen dann doch zu Hause?
Naja, ich fahre schon mit dem Fahrrad, fahre ich öfters dann mal rüber.
Also, da sind nicht die Alpen dazwischen, ne? Entschuldige, ich kenne mich ja gar nicht aus.
Bisschen.
Ah, du bist
bisschen,
du?
Aber man muss nicht über die Alpen drüber fahren. Es gibt noch Pässe oder
ja.
Flachere Wege.
Es gibt ja auch Leute, die nehmen Elefanten dann dafür, ne?
Das stimmt,
ja.
Aber das ist schon eine Weile her.
Klaus, was führt dich denn zu uns? Ich freue mich ja immer sehr über Menschen, die nicht, also ich freue mich natürlich über jeden, der aus Berlin und Brandenburg anruft, aber ich bin auch immer ganz natürlich platt und freue mich darüber, dass Menschen auch außerhalb Berlin-Brandenburgs die Profis hören. Was ist deine Geschichte? Wie kommt es dazu?
Ich habe es mitgenommen. Wie wir hier runtergezogen, habe ich Radio 1 mitgenommen.
Mhm.
Und höre es eigentlich regelmäßig.
Genau. Und gab es einen Grund für euch runterzuziehen?
Zu den Kindern sind wir gekommen.
Ach, wunderbar. Gut. Geht's euch gut da, ja?
Ja, sehr gut.
Sehr schön, Klaus. Dann freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Du weißt, als erster Anrufer hast du es immer am schwersten. Denn erst nach der dritten Frage gebe ich das Buch frei.
Ja.
Mhm.
Aber es ist ja schon schwierig durchzukommen.
Das
eine Hürde ist genommen.
Sehr gut.
Klaus, sind ja nur noch etwas.
Das stimmt. Klaus, Frage Nummer 1 kommt hier.
Eine negative Einstellung verschlimmert Bauchschmerzen. Wenn chronische Bauchschmerzen nicht verschwinden oder sich sogar verschlimmern, steckt möglicherweise der Nocebo-Effekt dahinter. Er beschreibt eine Verschlechterung durch negative Erfahrungen und Erwartungen. Menschen mit Bauchschmerzen sind anfällig für Nocebo-Einflüsse, wie ein Experiment von Forschenden des Universitätsklinikums Essen zeigt. Frustrierende Erlebnisse können die Schmerzverarbeitung verändern und dazu führen, dass Schmerzen sich verschlimmern.
Mhm.
Also mein Bauchgefühl sagt mir, das stimmt.
Ja, das Bauchgefühl trügt nicht in diesem Fall, du hast recht. Oh, aber ich habe falsch gesehen, du hast richtig. Ja, du hast vollkommen recht. Ja, man muss nicht studiert haben, um zu wissen, dass das stimmt. Also wichtig ist deshalb, sagen die Forscher, die Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten. Denn selbst Schmerzen an anderen Stellen, zum Beispiel ein Hitzereiz an der Hand, können die Empfindlichkeit für Bauchschmerzen erhöhen. Wir wissen das, Klaus. Hier kommt Frage Nummer 2.
Bestäuberinsekten bevorzugen matte Farben. Viele Blüten in der Natur haben kräftige Farben. Doch im Gegensatz zu Kunstblumen glänzen sie nicht. Ihre Farben wirken matt. Forschende der Universität Würzburg haben untersucht, wie Bestäuberinsekten auf matte und glänzende Blüten reagieren. Das Ergebnis? Matte Farben sind für Tiere mit Facettenaugen wie Hummeln und Bienen attraktiver. Glänzende Oberflächen fallen zwar aus der Ferne auf, lassen sich aber aus der Nähe schwerer erkennen. Hummeln und Bienen bevorzugen daher matte Blütenfarben.
Mhm. Bist du ein Gartenfreund, Klaus?
Ja, eigentlich ja. Mhm. Ich hätte lieber hell und dunkel gesagt, aber
oh.
Gelb und sowas, da fliegen sie eher drauf, aber matt und...
Mhm. Was glänzt denn bei dir im Garten im Frühling und im Sommer? Gibt es da was Glänzendes?
Ja, weniger. Mhm. Also mehr als matt, würde ich sagen.
Mhm.
Ich würde auf matt dann sagen.
Du tippst auf matt und hast auch da wieder vollkommen recht. Ja. Kein Hochglanz für Bienen und Hummeln. Für Bestäuber, die sich nach Farben orientieren, ist eine matte Oberfläche als Signal meist effektiver. Glänzende Farben mögen vielleicht aus der Ferne einfacher wahrzunehmen sein, ja? Aber die genaue Farberkennung aus der Nähe erschweren sie und deswegen lieber matt. Klaus, wir beide kennen noch irgendwie Fotos abziehen, ne? Also in die Drogerie bringen, Abzüge abholen. Warst du da eher ein matt oder eher hochglänzend, glänzend Freund? Fürs Fotoalbum?
Eigentlich mehr matt.
Eher matt, na siehst du. Ne? Hier kommt Frage Nummer 3.
Babyboomer haben Schwierigkeiten mit Gesichtern jüngerer Generationen. Menschen aus der Generation der sogenannten Babyboomer, also von 1950 bis 1964, erkennen Gesichter nur dann wieder, wenn die abgebildeten Personen ihrem eigenen Alter entsprechen. Bei Gesichtern jüngerer oder älterer Menschen zeigen sie eine Art Gesichtsblindheit. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der University of Exeter in einem Experiment. Hier sollten die Teilnehmenden Gesichter auf Fotos wiedererkennen. Die Babyboomer identifizierten dabei ausschließlich Personen ihrer eigenen Altersgruppe.
Es geht um uns.
Oh je. Glaube ich nicht.
Ja, also ich lasse das gelten, glaube ich nicht. Aber sag eine kurze Begründung dazu.
Ich würde sagen, das kommt nicht aufs Alter drauf an.
Boah, das ist, ja.
Ich denke, ältere Gesichter merkt man sich genauso wie jüngere Gesichter.
Mhm. Also die Antwort ist auf jeden Fall richtig, lieber Klaus. Ja. Die Personen der Gen Z, ja, die ganz jungen Generation Z, die merken sich Gesichter von Gleichaltrigen deutlich besser als die von jüngeren oder älteren Menschen. Wir Babyboomer schneiden besser ab. Wir unterscheiden Gesichter unabhängig vom Alter zuverlässiger. Wir können das besser als die ganz jungen. Klaus, herzlichen Glückwunsch. Das war ja easy, oder?
Ja, sehr gut.
Du hast ein tolles Buch gewonnen von Bernhard Makowiak im Naumann und Göbel Verlag erschienen. Das würde im Buchhandel 15 Euro kosten, ist aber ein ziemlich dicker Wälzer mit 450 brillanten Farbaufnahmen, wahrscheinlich glänzend, Illustrationen und Planetenkarten. Astronomie heißt das Buch. Ist ein prächtig illustrierter Bildband. Da werden uns erst die Himmelskörper Sonne und Mond vorgestellt, das Sonnensystem. Und dann führt dieser Band durch die Welt der Galaxien und Sternensysteme. Da haben wir heute auch noch ein paar Themen zu. Das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es aufs Spiel mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Du kennst das, kannst jetzt aufhören, dann schicke ich das Buch nach Füssen oder aber nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides, das Mare-Abo und das Buch gewonnen oder beides verloren.
Ich versuche es.
Hier kommt
Frage. Ich habe 3-4 Fragen schon geschafft, also 4 Hürden, dann
ja.
Haben wir die 5 auch versuchen.
Das ist die richtige Einstellung. Hier kommt Frage Nummer 4.
Menschen leben fast so monogam wie Biber. Gemeinsam durch dick und dünn. Forschende aus England untersuchten, wie monogam verschiedene Säugetierarten und auch wir Menschen leben. Dazu haben sie analysiert, ob die Nachkommen der Tiere Voll- oder Halbgeschwister sind. Das Ergebnis? Bei Menschen liegt der Anteil an Vollgeschwistern bei 66%. Damit leben wir ungefähr so monogam wie Erdmännchen und Biber.
Mhm. Konzentrieren wir uns mal auf die Schlagzeile. Menschen leben fast... Fast ist hier das Wort so monogam wie Biber.
Oje.
Also ich nehme mal an, wenn du zu den Kindern gezogen bist,
ja,
nach Füssen, das deutet wahrscheinlich darauf hin, dass es da eine lange Familiengeschichte gibt, ne?
Ist eher monogam.
Wie ist es bei anderen so in deinem bekannten Familienfreundeskreis?
Also bekannten, eigentlich hier in Bayern auch so, also sage ich ja.
Du sagst ja und damit hast du wieder recht. Und soll keiner sagen, ich hätte geholfen. Also bei Bibern ist es so, da liegt der Anteil an Vollgeschwistern bei etwa 73%, bei Erdmännchen bei 60%. Ihrem Partner am treuesten ist ein Lebewesen namens kalifornische Maus. 100% der Nachkommen sind Vollgeschwister. Und gar nichts von Monogamie hält das schottische Säuerschaf mit einem Vollgeschwisteranteil von nur 0,6%. Ja, also großartig. Klaus, herzlichen Glückwunsch.
Sehr schön, danke schön.
Ne, schöne Grüße nach Bayern.
Und schöne Grüße zurück.
Ist für mich in Obersten mit heute.
Dankeschön, mach ich.
Und eins ist ganz wichtig.
Ist jetzt mein Freund nicht Obersten.
Ach so, und jetzt nicht auflegen, ne?
Nein, danke.
Alles klar, vielen mach's Dank. Gut. Tschüss, tschüss.
Radio 1, die Profis.
Donald Trump ist der erste Friedensnobelpreisträger, der den Preis nie verliehen bekommen hat. Er hat die Medaille geschenkt bekommen von der venezolanischen Preisträgerin Machado, second hand sozusagen, als Dank dafür, dass er sie befreit und dass er Diktator Maduro entführt hat. Maduro abzusetzen war sein gutes Recht, sagt Trump. Denn die USA betrachten ganz Amerika als ihren Machtbereich. Nord-, Mittel- und Südamerika. Nur ist das eigentlich wirklich so neu? Fragen wir mal einen Profi. Dr. Simon Gerards Iglesias ist Wirtschaftshistoriker am Arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Hey, Gerards Iglesias, guten Morgen.
Guten Morgen.
Die USA haben, das sagen dann immer diejenigen, die in den Talkshows sitzen und ihre Hausaufgaben gemacht haben, die sagen dann immer, die USA haben 89 den Machthaber von Panama entführt, Manuel Noriega. Es gab die Invasion in der Schweinebucht in Kuba. In Nicaragua wurden die Kontrarebellen gegen die sozialistische Regierung unterstützt und. Diese Aufzählung ist schier endlos. Und dann fragen die, was ist das Neue an der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA? Und ich frage Sie das jetzt auch.
Ja, also diese neue nationale Sicherheitsstrategie ist tatsächlich ein Bruch mit dem, was wir jahrzehntelang eigentlich von den USA gesehen haben. Denn dort wird das so offen ausgeschrieben, was Donald Trump und was diese Administration denkt. Und das ist eben die offene Durchsetzung der Machtansprüche und die extraterritoriale Einmischung und eben auch die Landnahme von einigen Regionen. Wir sehen das auf der einen Seite ganz offen, sehen wir diesen Bruch mit Westeuropa, mit der NATO, mit den europäischen Staaten, die Trump forciert, die jahrzehntelang aber eben eine verlässliche Allianz für die USA eben war und auch diesen Einflussbereich der USA ja gesichert hat. Damit wird gebrochen. Es wird vielmehr auch werden Regierungen unterstützt, die Trump scheinbar nahestehen, rechtgerichtete Regierungen. Und in Lateinamerika passiert jetzt etwas, was schon bemerkenswert ist, denn es wird offen mit Eingreifen gedroht und eben nicht nur gedroht, sondern auch ausgeführt. Und zwar sind das Signale auch gegen China und gegen Russland, die sich in diesem Machtbereich in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich und politisch vorgewagt haben.
Aber ich hake hier mal ein, bei dieser langen Tradition, bei dieser langen Geschichte, die die USA hat mit Lateinamerika, ist das nicht eigentlich eine Fortsetzung der Politik der USA, nur dass sie jetzt eben das nicht mehr verdeckt machen, wie sie es früher gemacht haben, Aktionen in El Salvador, Chile, auch im War Against Drugs, die waren ja kovert, also verdeckt, und jetzt nicht mehr. Ist nur das Neue oder ist es noch mehr?
Naja, natürlich haben die USA eine sehr lange Tradition, auch in Militärinterventionen in Lateinamerika, und das ist vor allem eben im 20. Jahrhundert im Zuge des Kalten Krieges ja so gewesen. Dort waren es erstmal auch Sicherheitsinteressen, die USA dort hatten, die Angst vor dem Kommunismus, vor dem Einfluss der Sowjetunion. Das kann man in Venezuela nur eingeschränkt sagen, weil Venezuela erst einmal, auch wenn Trump das so sagt, würden Drogen in die USA geschwemmt werden. Das wird jetzt nicht aufhören, nur weil Maduro nicht mehr Präsident ist. Und diese Rechtfertigung, die Trump nach diesem Militärschlag doch offen vorgetragen hat, zu sagen, wir regieren jetzt Venezuela. Das ist was wirklich Neues. Auch wenn es vorher ähnliche Strukturen gab, in Panama, Sie haben es genannt, in anderen Ländern, ist es doch jetzt erst einmal eine ganz offen ausgetragene und ein fast schon Cäsarenwahn, wie ich das bei Trump sehe, dass man eben einfach nur aufgrund der Macht und aufgrund der Machtansprüche dort angegriffen hat.
Auch früher war es so, dass die USA vor allem rechtsgerichtete Regierungen unterstützt haben. Das tun sie jetzt wieder. Argentinien, Chile, Ecuador. Sobald aber die Bürger linksdemokratische oder sozialistische Regierungen wählen, wie in Kolumbien, Mexiko, Brasilien, müssen sie den Zorn des großen Nachbarn USA fürchten. Was für ein Demokratieverständnis steht eigentlich dahinter?
Ja, das ist eigentlich kein Demokratieverständnis, sondern die Demokratie wird ja mit Füßen getreten und die wird sukzessive abgeschafft, was wir auch in den USA beobachten können. Und Trump schert sich nicht darum, wie die Vorgängerregierung Biden oder eben auch zahlreiche andere US-Präsidenten eben auch weltweit für Demokratie einzustehen, Demokratie zu fördern und demokratische Strukturen zu unterstützen, sondern es geht darum, Regierungen zu unterstützen, die Trump applaudieren. Das sehen wir in Europa so und das sehen wir auch in Lateinamerika so. Und Lateinamerika ist ein Kontinent oder sind Länder, die sehr unterschiedlich auch sind und die sehr gespalten sind in eher linksgerichtete und rechtsgerichtete Regierungen zumeist. Und wir sehen es tatsächlich, dass die rechtsorientierten Regierungen dort ein viel besseres Verhältnis zu Trump haben und tatsächlich eben auch besser behandelt werden, was Zölle beispielsweise angeht, als andere Regionen.
Nun knicken viele Länder ein, verständlicherweise muss man sagen, vor der schieren Militär- und Wirtschaftsmacht der USA, vor den Zolldrohungen. Auch Europa wirkt schwer verunsichert und macht sich klein. Wie erfolgreich ist es denn, sich zu wehren, wie zum Beispiel Brasilien das getan hat?
Ja, das kann durchaus funktionieren und das zeigt ja auch, dass die USA durchaus verwundbar sind und ihre Verwundbarkeit ist die Wirtschaft. Das hat Brasilien gezeigt. Brasilien wurde mit sehr, sehr hohen, mit 50% Zöllen extra zu dem Basiszoll getroffen von Trump, weil Trump eben seinen ehemals auch engen Vertrauten Jair Bolsonaro, dem Ex-Präsidenten, ja, man kann so sagen, freipressen wollte mit diesen Zöllen. Aber die Regierung in Brasilien ist da standhaft geblieben. Sie konnte das auch, weil sie aus einer Position der Stärke agieren konnte. Großteil ihrer landwirtschaftlichen Exporte, also Kaffee beispielsweise, konnte sie umleiten und die Kaffeepreise in den USA stiegen um die 45% im letzten Jahr. Und das kam bei den Verbrauchern natürlich nicht gut an und deswegen war der Durchhaltewille und da wird das Durchhaltevermögen Trumps da doch ein bisschen eingeschränkt. Und das zeigt eben auch, man hat in gewisser Weise ein Hebel. Und das konnte die brasilianische Regierung nutzen, sodass die Zölle eben auch wieder zurückgenommen wurden im November von Trump.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Dr. Simon Gerards Iglesias vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Radio 1, die Profis.
Heute ist ein ganz besonderer Tag für den Schutz der Weltmeere, denn heimlich, still und leise tritt heute ein Abkommen in Kraft, über das fast 20 Jahre lang verhandelt wurde. Das neue UN-Hochseeabkommen, das regelt nun erstmals, was auf hoher See, also in internationalen Gewässern, was da erlaubt und was verboten ist in Sachen Natur- und Umweltschutz. Und das wollen wir uns erklären lassen von unserer Lieblingsmeeresbiologin, von Professor Dr. Antje Boetius, der Präsidentin des Monterey Bay Research Institutes in Kalifornien. Guten Morgen, Frau Boetius.
Hallo.
Also, dass es bisher kein Abkommen gab, heißt das denn eigentlich umgekehrt? Bis heute war alles erlaubt, also Müll verklappen auf hoher See und mit den Handelsschiffen immer kräftig mitten rein in die Babystuben und Futtergebiete der Fische?
Nein, nein, auch wenn man das manchmal glauben mag, aber so schlimm sind wir Menschen dann doch nicht. Seit langem wird versucht, in vielen Bereichen auch den Zugang und den Umgang mit der Hohen See zu regulieren und auf sie aufzupassen. Es gibt ja sehr früh schon ein Meeresbodenabkommen. Die Internationale Maritime Organization kämpft schon lange für sichere Arbeitsplätze und Kontrollen auch der, von Müll auf Meer durch Seefahrt weltweit und Emissionen weltweit. Also und illegale Fischerei wird auch in direkten Abkommen womöglich bekämpft. Also es gab einzelne Abkommen, Allianzen und Vereinbarungen. Aber dass wir wirklich für unser Weltmeer es schaffen, gemeinsam als Menschheit darüber nachzudenken, wie können wir es besser schützen, das ist neu und das ist natürlich sehr aufregend für Meeresfans und Natur- und Biodiversitätsliebhaber und auch für Meeresforscherinnen wie mich.
Und nun wird ja das Nachdenken ab heute konkret. Was ändert sich denn konkret ab heute?
Na, erstmal ist es eben ein rechtsverbindlicher Rahmen, der entstehen konnte, weil für dieses Abkommen man es um bestimmte Zahlen von Nationen geht, die unterschreiben mussten. Auch Deutschland war fleißig dabei, mitzukämpfen, dass dieser Vertrag unterzeichnet wird und dass eine Mehrheit entsteht von Staaten, die das wollen. Und jetzt beginnt aber erstmal die Überlegung, wie schaffen wir denn aktiven Schutz? Also wie können wir auch auf hoher See Meeresschutzgebiete einrichten? Wer überwacht die? Wie verstehen wir denn eigentlich endlich überhaupt, was auf der Erde lebt? Ich komme gerade aus einer anderen Unterhaltung mit weltweiten Akteuren der Tiefseeforschung, die sich zusammenfinden, um zu versuchen, endlich das Rätsel zu lösen, was lebt auf unserem Planeten. Und eben genau dieses Wissen, wer lebt mit uns, was haben wir mit den Meeren zu tun, ist auch Teil dieses Hochseeabkommens.
Also mal angenommen, ich finde raus, da gibt es irgendwo auf hoher See gibt es eine Babystube für gefährdete Walarten. Da brettern bisher aber noch die Handelsrouten durch. Theoretisch möglich. Was könnte ich jetzt machen? Wie wird so ein Schutzgebiet definiert? Dauert das wieder Jahrzehnte?
Das kann schon sein, dass es nicht sofort geht, weil es eben darum geht, dass die Länder in ihrer Vielfalt anerkennen, dass eine bestimmte Region ein Schutzgebiet wird. Und dann gehört zu einem Schutzgebiet natürlich immer dazu, dass man nicht nur mit Kreide auf der Karte oder mit Filzer auf dem Globus ein Quadrat malt, sondern man muss ja auch wissen, warum da und hilft der Schutz etwas. Und das fragt dann also nach der Fähigkeit, auch für ein Schutzgebiet Beobachtung aufzustellen und als Allianz der Partner, die sich dann für das Schutzgebiet einsetzen, dann auch dafür zu sorgen, dass wirklich auch der Rechtsrahmen gehalten wird. Und dafür muss eine Art Ozean-Bürokratie im guten Sinne geschafft werden. Manche Länder fragen auch konkret nach Meerespolizei in dem Fall, damit die Überwachung möglich ist, damit illegale Fischereiflotten verdrängt werden können. Man muss nur mal an die ISS-Berichte, also unsere Astronauten, denken, die sagen, der hellste Punkt der Erde sind mittlerweile illegale Fischereiflotten, zum Beispiel auch rund um die Galapagos-Inseln, wo einzigartiges Leben vorkommt. Und dass wir also bei Fischerei, aber auch bei Meeresbodennutzung, bei Verklappung, bei sicherer Seefahrt, bei all diesen Punkten vorankommen und dann noch helfen, dass die Menschen noch mehr vom Ozean und der Tiefsee träumen können. Das sind alles solche Abkommen, die natürlich umgesetzt werden müssen. Und da beginnt jetzt dieser Weg, aber viele Länder sind gut aufgestellt.
Wo montiert man denn auf hoher See eigentlich die Schilder, hier bitte nicht durchfahren?
Das malt man in die internationalen Karten und wir haben ja schon einige Übungen dadurch, dass es so viele kleine Inseln, zum Beispiel im Pazifik gibt, die schon sehr lange für Meeresschutz eintreten und in ihren Gewässern, den ökonomischen Zonen, dann aber auch Tiefsee schützen, indem sie sagen, das ist unser Gebiet, hier passen wir drauf auf und das wird dann in den Meereskarten eingetragen und dann kann man eben tatsächlich auch jetzt schon mit Reedereien zum Beispiel, wie Sie sagten, solche Umwege um Säuger-Brutgebiete legen. Das läuft ja schon. Manche Reedereien machen das eigentlich schon jetzt mit und warten gar nicht erst auf den großen Hochseevertrag.
Ihre beiden wissenschaftlichen Heimaten, Frau Boetius, Deutschland und die USA, haben das Abkommen zwar unterzeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Und wenn ich das richtig sehe, dann dürfen die also gar nicht an der ersten Hochseeschutzkonferenz mitwirken, ne? Müssen sich trotzdem alle an die neuen Regeln halten?
Also die USA unterschreibt derzeit keine solche multilateralen Abkommen. Das wurde ja mehrfach kommuniziert. Und das ist ja nicht nur jetzt so, sondern schon länger so, dass das aus der USA große Zurückhaltung ist in Welt. Staatsverträge einzutreten. Das bedeutet aber nicht, dass zum Beispiel Meeresforscherinnen und Forscher, Universitäten, NGOs und engagierte Bürgerinnen und Bürger nicht enorm mithelfen, dass Schutz und Zusammenarbeit internationale gewährleistet wird. Natürlich wäre es besser, die USA wäre ein Partner in dem Vertrag, weil sie auch mächtig in der Durchsetzung und Überwachung ist und vor allen Dingen noch immer über mit der besten Tiefseeforschung verfügt. Aber dass es eine Mehrheit gibt, dass es Allianzen gibt, das hilft schon mal enorm und es gilt ja auch unter vielen Diplomaten als fast ein Weltwunder, dass in diesen Zeiten sich noch so viele Länder zusammengefunden haben, die sagen, ja, Ozean ist uns wichtig und der Schutz ist Nummer eins als Beitrag zur Lebensqualität zukünftiger Generationen. Und Deutschland ratifiziert natürlich, das ist ganz klar. Bei uns dauert es halt ein bisschen länger, weil es so viele Schritte beim Ratifizieren gibt.
Sie haben die Hochseepolizei schon erwähnt, die es nicht gibt. Auch dieser Vertrag ist ja ein Vertrag nach dem Völkerrecht. Das scheint sich gerade aufzulösen, auch weil die USA nicht bereit sind, Schutzmacht des Völkerrechts zu sein. Wer soll denn Verstöße gegen den Vertrag, gegen all das, was da in den nächsten Jahren vereinbart wird, sanktionieren und diese Sanktionierungen durchsetzen? Auf wen setzen Sie da Ihre Hoffnung?
Das ist tatsächlich immer noch die Allianz der Staatengemeinschaft. Wenn man mal zurücktritt und uns als Menschheit auf diesem einzigen Planeten, dem Raumschiff, auf dem es Leben im All gibt, anschaut, dann muss man eben verstehen, dass wir derzeit keine anderen Möglichkeiten haben, etwas zu regulieren, als auf gemeinschaftlicher, nationaler Ebene. Nur die Staaten können etwas durchsetzen für ihre Bürgerinnen und Bürger mit anderen Staaten. Keine andere Rechtsform kann das. Und daher ist Völkerrecht zum Beispiel eben bei den Vereinten Nationen angesiedelt, aber es gibt auch Unterverträge und Abkommen wie den Antarktis-Vertrag, wo dann wirklich auch schon Jahrzehnte bewiesen ist, dass die Staatengemeinschaft gemeinsam schützen und etwas Gutes für die Natur und den Menschen tun kann. Und ich habe da weiter Hoffnung, dass das funktioniert. Und es gibt mal Länder, die austreten, dann wieder eintreten. Oft sind Wahlen der Anlass, dass so eine Änderung in der Politik auch dann anderen hilft, voranzukommen. Manchmal ist es aber auch so, dass die Länder, die anders denken und die nicht mitmachen wollen, dass es auch dem Abkommen hilft, wenn die nicht Partner sind, weil sie können ja oft mit ihrer Stimme blockieren.
Eine letzte Frage. Wenn Sie das nächste Mal nach Grönland reisen, Frau Boetius, werden Sie dann von europäischen oder von US-amerikanischen Grenzschutzbeamten bei der Einreise begrüßt? Was glauben Sie?
Och, das ist eine Fangfrage. Ich glaube fest daran, dass sich auch diese Stresssituation, die ja ungeheuerlich ist, ich kenne die grönländische Außenministerin, ich habe schon mit ihr auf Panels gesessen. Sie ist eine Lehrerin mit enormer Empathie für ihr Land, ihr Volk, seine Vergangenheit und seine Zukunft. Sie jetzt im Fernsehen zu sehen, unter welchen Druck Grönländer, Menschen grönländischer Abstimmung gesetzt werden, das ist für mich, das tut mir richtig weh als Mensch. Das ist ganz egal, ob ich an Ozean und Eis denke, glaube und an was ich hoffe. Aber die Brutalität, mit der diese furchtbare Geschichte eines Landes und seines Volkes jetzt wieder einmal unter kolonialistischen und imperialistischen Debatten liegt, das tut mir von Herzen weh. Es ist eine ganz besondere Rieseninsel. Das Eis ist entscheidend für unseren Meeresspiegel auf der ganzen Welt, für alle Menschen. Wir sollten alle hinschauen und freundlich sein zu unseren Nachbarn auf der Insel und weiterhin schauen, was daraus wird.
Das neue UN-Hochseeabkommen tritt heute in Kraft. Wir haben gesprochen darüber mit der Meeresbiologin Professor Dr. Antje Boetius. Sie ist Präsidentin des Monterey Bay Research Instituts in Kalifornien, wo hoffentlich besseres Wetter herrscht als hier. Frau Boetius, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank für Ihre guten Fragen.
Radio 1. Die Profis.
Wie Astrophysiker das schaffen, ja, von der Erde aus plausible Aussagen zu treffen darüber, welche Bedingungen herrschen auf anderen Planeten. Das wird mir wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben. Ein Beispiel. Im Inneren großer Eisriesen genannter Planeten wie Uranus oder Neptun wird eine spezielle Form von Wasser vermutet, das unter extremen Temperaturen entsteht und unter extremem Druck und wahrscheinlich eisförmig ist, nur eben nicht kalt, theoretisch. Jetzt ist es Forschern gelungen, die Struktur dieses Wassers mit einem Laborexperiment zu messen. Erklären kann uns das einer der Beteiligten. Das ist der Experimentalphysiker Dr. Dominik Kraus. Er ist Professor für hochenergiedichte Physik an der Uni Rostock. Herr Kraus, guten Morgen.
Guten Morgen.
Woher kommt diese Theorie, dass es in Eisplaneten eine besondere Form von Wasser geben muss?
Ja, wir wissen nur sehr wenig über diese Eisplaneten wie Uranus und Neptun. Die wurden bisher nur von einer Raumsondenmission besucht. Das war damals Voyager 2 in den 80er Jahren. Und die hat ein sehr seltsames Magnetfeld der Planeten gemessen. Und das heißt, es muss eine bestimmte Art, besondere Form von leitfähigem Material in diesen Planeten geben, was dieses Magnetfeld erzeugen kann. Und es gab dann später Theorien, 10 Jahre später Theorien, dass das eben von diesem superionischen Wasser kommen könnte.
Also ist eine Theorie gewesen zunächst mal. Und dann haben Leute es auch tatsächlich fertiggebracht, dieses superionische Wasser herzustellen im Labor. Was ist das denn überhaupt? Was unterscheidet dieses superionische Wasser von dem, was wir hier auf der Erde trinken?
Ja, im Prinzip müsste man eher superionisches Eis sagen vielleicht. Das ist wirklich ein Feststoff, ist ein Kristallgitter. Und das Besondere ist, Wasser besteht ja aus Sauerstoff- und Wasserstoffatomen. Und in dem superionischen Wasser sind die Sauerstoffatome in einem festen Kristallgitter angeordnet, wohingegen ja der Wasserstoff oder genauer gesagt nur die Wasserstoffkerne, das heißt die Protonen, sich quasi frei durch dieses Sauerstoffkristallgitter durchbewegen können. Ja, es ist ähnlich wie Elektronen in einem Metall, die sich dann auch durch ein Kristallgitter durchbewegen können. Und wir haben ein leitfähiges Material. Und so haben wir bei superionischem Wasser einen sogenannten protonischen Leiter.
Wahrscheinlich war die Antwort auf die nächste Frage schon in Ihrer Antwort drin. Warum heißt es superionisch?
Ja, wir haben eben diese Wasserstoffionen, die Protonen, die sich aus ihrer Position darüber hinaus bewegen können und deswegen superionisch, also überionisch sozusagen, diese Bewegung dann schon.
Dass dieses Wasser vorher auch schon in Laborexperimenten erzeugt worden ist, ist noch kein Beweis für die Theorie, dass die Eisplaneten voller superionischem Wasser sind, oder?
Ja, die Eisplaneten haben auch noch andere Materialien. Das ist ein ganzes Mischmasch von leichten Elementen, aber eben sehr viel Wasserstoff und sehr viel Sauerstoff. Und wahrscheinlich in Uranus und Neptun haben wir die größten Wasser- oder Eismengen in unserem Sonnensystem. Mhm. Die Frage ist, ob man auch mit den anderen Materialien zusätzlich eben auch dieses superionische Eis dann auch dort haben kann. Gesehen hat es noch keiner, weil wir sind eben noch nicht ins tiefe Innere von diesem Planeten vorgedrungen.
Sie haben sich jetzt erstmals im Labor die Struktur anschauen können mit einem spannenden Experiment. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, wir müssen diese extremen Druck- und Temperaturbedingungen, die im Inneren von den Eisplaneten erzeugen, das heißt Drücke von mehreren Millionen Bar und Temperaturen von einigen tausend Grad Celsius, das haben wir mithilfe von lasergetriebenen Kompressionswellen gemacht. So starke gepulste Laser geben wir auf Wasser und dann komprimieren wir und heizen das Material gleichzeitig auf. Dann haben wir die Bedingungen, aber wir haben noch nichts gelernt. Wir brauchen dann noch eine weitere Strahlungsquelle. In dem Fall nehmen wir Röntgenstrahlen. Eine sehr starke Röntgenstrahlung, erzeugt von einem Teilchenbeschleuniger, dem European XFL in Hamburg. Das ist ein 3,5 Kilometer langer Tunnel. Das erste ein Teilchenbeschleuniger, dann werden aus beschleunigten Elektronen Röntgenstrahlen gemacht. Und diese Röntgenstrahlen sind so intensiv, dass wir in der sehr kurzen Zeit, in der unsere Probe bei den extremen Bedingungen vorhanden ist, dann auch was über dieses Wasser und über die Kristallstruktur lernen können.
Können Sie das für Normalsterbliche erklären, warum Wasser, was so hoch erhitzt wird, warum das nicht einfach zu Gas wird, sondern wiederum zu einer anderen Form von Eis?
Also das kommt durch den hohen Druck. Mhm. Tatsächlich steigt die Schmelztemperatur für viele Materialien immer weiter an. Je höher man den Druck macht, bis zu einem bestimmten Punkt, wo das wieder runtergeht. Also das ist ein ganz typisches Verhalten bei hohem Druck, dass wir dann dort auch bei hohen Temperaturen noch Festkörper haben.
Und als Sie das dann jetzt im Labor gesehen, untersucht, gemessen haben, es war, glaube ich, nur ein Bruchteil einer Sekunde sichtbar, richtig?
Genau, es war nur etwa für eine Nanosekunde, das heißt Milliardstel Teil einer Sekunde.
Gab es bei der Ansicht Überraschungen oder war alles im Wesentlichen so, wie von der Theorie vorhergesagt?
Ja, es gab unterschiedliche Theorien, welche Art von Kristallstruktur dort vorherrscht. Es gab auch schon vorher unterschiedliche Experimente, die das nicht so genau auflösen konnten. Wir haben dann so eine Mischung aus zwei Kristallstrukturen gesehen, die nahezu gleichzeitig bestehen. Das war von einer Theorie auch so vorhergesagt, aber bisher hatte kein Experiment die Auflösung, das zu sehen. Und es war auch nicht sofort sichtbar. Also das Signal hat uns am Anfang schon sehr stark überrascht, was wir da gesehen haben. Und es hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert und dann nochmal ein weiteres Experiment erfordert, bis wir das wirklich verstanden haben, welche Struktur wir dort sehen.
Also eine Milliardstel Sekunde, die ein paar Jahre lang ausgewertet wird, um verstanden zu werden. Wow. Mal abgesehen von der sicher faszinierenden Erfahrung eines gelungenen Experiments, was fangen Sie nun damit an?
Ja, einerseits lernen wir etwas über die Planeten, unsere Eisriesen, wie ist unser Sonnensystem entstanden. Da sind Uranus und Neptun noch relativ geheimnisvoll. Noch dazu haben wir solche Planeten auch wahrscheinlich in sehr großer Häufigkeit außerhalb unseres Sonnensystems. Und ein besseres Verständnis von der Struktur von solchen Planeten kann uns helfen, wo vielleicht außerhalb unseres Sonnensystems Leben ist, das zu verstehen und zu finden. Und rein technisch Experimente, die uns helfen, über solche dynamischen Extremdruck- und Temperaturbedingungen was zu verstehen, haben auch viele technische Anwendungen. Zum Beispiel bei der Erzeugung von neuen Materialien. Wir suchen zum Beispiel gerade ein Material, was über Diamant hinaus noch härter und vielleicht weniger spröde sein kann. Oder wo tatsächlich diese Art von Forschung, diese Laborexperimente herkommen, ist die Trägheitsfusion. Das heißt Energiegewinnung durch Kernfusion. Und bei diesem Ansatz hat man ja in den ersten Phasen auch ähnliche Bedingungen wie im Inneren von Planeten und möchte das besser und genauer verstehen.
Der Experimentalphysiker Dr. Dominik Kraus ist Professor für Hochenergiedichte Physik an der Uni Rostock. Und Sie haben gerade gemerkt, was für ein spannendes Feld das ist. Herr Kraus, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne.
Radio 1. Die Profis.
Wenn Sie schon mal Wattwandern waren, ja, an der Nordseeküste im Weltnaturerbe Wattenmeer, dann wissen Sie ja vermutlich noch, wie wichtig das Ökosystem Wattenmeer ist. Also, bislang konnte das Wattenmeer den Anstieg des Meeresspiegels durch den Klimawandel noch ausgleichen. Eine Welle Sand draufschippen, schon liegt das Watt auch bei der nächsten Ebbe wieder frei. Jetzt aber gibt es alarmierende Messungen am Institut für Küstensysteme, Analyse und Modellierung des Helmholtz-Zentrums Hereon in Geesthacht und dort arbeitet der Geophysiker Dr. Peter Arlinghaus. Herr Arlinghaus, guten Tag.
Guten Tag, Herr Kokowski. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Machen wir mal zunächst Pro-Seminar. Warum gibt es an der Nordseeküste ein Wattenmeer? Also warum sind dort ganze Landschaften bei der täglichen Ebbe quasi trockengelegt und bei der täglichen Flut überflutet? Wie also funktioniert dieses System?
Ja, das kommt durch Sedimentablagerung letzten Endes. Also das Wattenmeer ist ja entstanden nach der letzten Eiszeit vor ungefähr 10.000 Jahren. Und da ist der Meeresspiegel deutlich abgesunken. Der Meeresspiegel ist deutlich angestiegen. Und dann konnten sich Sedimente verteilen. Und diese Sedimente, die werden transportiert durch die Tiden. Also wir haben Gezeiten, Flut geht rein, Ebbe kommt raus und diese transportieren Sedimente in Richtung Küste. Mhm. Und diese Sedimente werden da gleichmäßig verteilt und erzeugen so einen ganz flachen langen Bereich. Und weil dieser Bereich so flach ist, kann, wenn Ebbe ist, liegen ganz große Bereiche eben trocken und wenn Flut ist, ganz große Bereiche sind dann unter Wasser.
Also Sedimente, wir Landratten würden einfach Sand dazu sagen, aber es ist natürlich mehr als das. Wenn nun der Meeresspiegel steigt durch den Klimawandel, dann müsste ja irgendwann Schluss sein mit dem freigelegten Watt bei Ebbe, also bei Flachwasser, ne, weil das dann nicht mehr freigelegt werden kann. Das ist aber bislang nicht so. Welcher Mechanismus verhindert, dass der steigende Meeresspiegel das Wattenmeer zum Unterwattenmeer macht?
Ja, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Und das ist das Faszinierende am Wattenmeer. Das ist ein ganz dynamisches Gebilde. Und dieses dynamische Gebilde, das kann erodieren, das kann aber auch durch Sedimentation, kann das anwachsen. Und das ist genau hier der Fall gewesen. Da gibt es also unterschiedliche Prozesse. Und während der Meeresspiegel ansteigt, kann eben der Meeresboden darunter durch Sedimente, die sich anlagern, eben mitwachsen. Und wenn die Fläche darunter genauso schnell wächst, wie der Meeresspiegel ansteigt, dann bleibt uns das Wattenmeer erhalten.
Und nun haben Sie nachgemessen und festgestellt, dieser Mechanismus funktioniert nicht mehr, richtig?
Tatsächlich haben wir nicht selber nachgemessen. Und zwar ist das ein riesiger Datensatz, der zusammengestellt worden ist vom BAW, vom Bundesministerium für, oh Gott, BAW für Wasserbau. Das will ich kurz nachgucken. Mm.
Bundeswasserstadt
für Wasserbau, genau. Mm. Und das ist ein Datensatz, der von ganz vielen Leuten gemessen wurde. 20.000 verschiedene Datensätze über mehr als 20 Jahre, die man dann wie so einen Flickenteppich zusammengesetzt hat. Und diesen Datensatz, den haben dann mehrere Leute analysiert und dann rausgefunden, diese Tiefenbecken, die können noch mit ansteigen mit dem Meeresspiegelanstieg. Allerdings war da im Datensatz etwas eine Inkonsistenz, die Leute, die das vorher gemacht haben, nicht entdeckt haben. Und wir haben diese Inkonsistenz entdeckt, haben das neu analysiert und dann festgestellt, das Wattenmeer steigt gar nicht so stark an, wie man bisher angenommen hat, sondern langsamer. Und das bedeutet, dass ein Großteil der Tiefenbecken nicht Schritt halten können mit dem Meeresspiegelanstieg und dann verloren gehen.
Also der, was ich jetzt mal Boden nenne, also das Watt sozusagen, das wächst nicht im selben Maße, wie der Meeresspiegel, also das Wasser oben drüber ansteigt. Und sind wir Menschen mit unserer kurzen Lebensspanne von meist unter 100 Jahren nicht besonders erfreut über Wandel, erst recht nicht über Klimawandel. Aber ich stelle jetzt mal die ketzerische Frage, was wäre denn so schlimm daran, wenn das Watt eines Tages bei Ebbe nicht mehr zu sehen, sondern überschwemmt wäre? Denn es ist ja auch noch erdgeschichtlich relativ jung. Es gibt es erst seit 10.000 Jahren.
Korrekt. Da gibt's zwei Dinge, die sich da vor allem ändern würden. Zum einen ist das Wattenmeer ein ganz einzigartiges Ökosystem. Da gibt's unglaublich viel Primärproduktion, das heißt viel Photosynthese, viele Nährstoffe und hat ein diverses und unglaublich reiches Ökosystem. Und dieses Ökosystem, das würde so, wie es heute ist, würde es verloren gehen. Das muss nicht heißen, dass es besser oder schlechter ist, aber auf jeden Fall, das würde verschwinden und ein anderes Ökosystem würde kommen. Mhm. Und der zweite Punkt, der da wäre, ist, das Watt hat ja auch eine Küstenschutzfunktion und die würde verloren gehen.
Also wenn es das Wattenmeer dann nicht mehr gäbe, das wird ja wahrscheinlich noch ein paar hundert, vielleicht tausend Jahre dauern, werden dann durch den Klimawandel nicht automatisch andere Flächen zu Wattenmeer, die bislang Festland sind, zum Beispiel Hamburg oder Bremerhaven?
Ja, in der Theorie wäre das so. In der Theorie würde sich das Meer dann einfach mehr vom Land schnappen. Da würde dann Land wegerodieren und dann könnte sich das auch in ein Wattenmeer verwandeln. Aktiv verhindert werden. Was wollen wir nicht? Deswegen bauen wir auch Deiche.
Peter Arlinghaus war das, der Geophysiker vom Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht, über die Probleme des Wattenmeers. Herr Arlinghaus, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Schönes Wochenende.
Super, vielen Dank.
Radio 1, die Profis.
Ja, also die Agrarmesse, die Grüne Woche, hat eröffnet in Berlin und häufig wird die ja begleitet von Bauernprotesten. Dieses Jahr aber habe ich den Eindruck, dass es ruhiger ist als sonst. Aber fragen wir lieber mal einen Profi, der weiß das besser. Der Agrarökonom Dr. Alfons Bahlmann ist Professor für Betriebs- und Strukturentwicklung im ländlichen Raum im Bereich Wirtschaft und Sozialwissenschaften des Landbaus an der Uni Halle-Wittenberg und Direktor am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomie. Herr Bahlmann, das passt auch wieder auf keine Visitenkarte, oder?
Da haben Sie recht. Unser Institutsname ist in der Tat relativ kompliziert.
Relativ komplex.
Aber wir haben eine Abkürzung, die lautet IAMO.
Schön, dass Sie bei uns sind. Geht es denn der Agrarindustrie so gut, dass heute vor allem die Gegner demonstrieren, heute Mittag am Brandenburger Tor? Welchen Eindruck haben Sie da?
Die Landwirtschaft ist in einem Veränderungsprozess. Viele Geschichten, die traditionell über die Landwirtschaft erzählt werden, passen nicht mehr so richtig. Wir haben große Herausforderungen nach wie vor im Bereich Tier, Umwelt, Klimaschutz. Und da wird ja eben auch heute entsprechend protestiert. Aber auch die Geschichten, gerade auch der Kritiker der Landwirtschaft, gerade auch der modernen Landwirtschaft, sind heute mit Herausforderungen konfrontiert, die nicht mehr so richtig zu ihren Geschichten passen, wie zum Beispiel kleine Betriebe sind gut, große Betriebe sind schlecht oder Gentechnik ist schlecht, sondern wir brauchen eben diese neuen technologischen Möglichkeiten, um eben landwirtschaftliche Produktion mit Umwelt-, Tier-, Klimaschutz zu verbinden.
Also dieser 60 Verbände, 60 Personen, die da die Demo angemeldet haben, Brandenburger Tor, die das seit Jahren machen, ist denn die alte Forderung der Protestler unter dem Motto, wir haben Agrarindustrie satt, wir wollen zurück zur bäuerlichen ökologischen Landwirtschaft, ist sie denn heute realistischer als, sagen wir, noch vor 10 Jahren?
Nein, überhaupt nicht. Die Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft gehen weiter. Gerade die Digitalisierung wird nochmal einen enormen Technologisierungsschub der Landwirtschaft geben. Und gerade diese technischen Lösungen brauchen wir aber. Demnächst haben wir irgendwann 10 Milliarden Menschen auf der Welt zu versorgen. Und das geht nur mit eben entsprechend effizienten Produktionsmethoden. Das große Thema der GFFA, des Global Forums Foodland Agriculture, das gerade in den letzten Tagen stattfindet, war eben, wie gehen wir besser mit Wasser um? Und da ist eben die Digitalisierung eine der Lösungen.
Mhm. Auf diesem Forum, auf dem auch Ihr Institut Podiumsdiskussionen veranstaltet. Heute wird in Paraguay das Freihandelsabkommen unterzeichnet mit Mercosur, also im Wesentlichen mit Lateinamerika. Ich habe gelesen, dass davon vor allen Dingen Wein- und Milchbauern profitieren und auch Futtermittel günstiger werden. Das ist ja auch für Brandenburger Bauern nicht ganz unwichtig. Ist der Protest vielleicht auch deshalb bei uns vergleichsweise leise?
Also der Bauernverband bzw. die europäischen Bauernverbände sind nach wie vor am Protestieren gegen dieses Mercosur-Abkommen, obwohl es eigentlich völlig unbegründet ist. Die Auswirkungen auf unsere Märkte sind marginal. So große Mengen Wein und auch Joghurt beispielsweise werden wir nicht nach Südamerika exportieren. Die Importe an Soja beispielsweise, die gibt es schon seit langer Zeit und die sind zollfrei. Es gibt kleine Effekte auf Märkten wie Rindfleisch, Zucker und Hähnchen, aber da geht es um 1% unseres Konsums. Das sind also Marginalien.
Hm. Als Verbraucher versteht man nicht immer, warum die Preise sich verändern. Warum etwa Butter eine Weile extrem teuer war und danach extrem billig. Also ich glaube, von 4 Euro auf 99 Cent, das halbe Pfund, habe ich schon alles im Kühlschrank gehabt die letzten Wochen. Bleibt es auch im neuen Jahr bei diesem Auf und Ab?
Also wir haben bei landwirtschaftlichen Produkten bestimmte Zyklen. Bei Schweinefleisch kennen wir den jetzt mittlerweile seit 100 Jahren. Das ist sehr gut erforscht. Es dauert eben eine Weile, wenn Preise hoch sind, dass Landwirte dann investieren, eine Produktion aufbauen. Und irgendwann wird dann voll produziert und dann merkt man plötzlich, wir haben vielleicht viel mehr, als wir benötigen. Das sind Effekte, die spielen eine große Rolle. Hinzu kommt natürlich, dass wir mittlerweile auch bei Milch eben internationalen Handel haben und letztlich auch unsere Preise mit davon bestimmt werden, wie eben die Marktlage auch auf den Weltmärkten aussieht.
Sie sind eine ganze Weile beim Global Forum for Food and Agriculture, dem GFFA, dabei. Da gibt es mehrere Podiumsdiskussionen. Sie denken also Landwirtschaft auch politisch. Wo ist denn aus Ihrer Sicht das wichtigste Thema für das Landwirtschaftsjahr 2026? Wo muss die Politik als erstes ran?
Also wir haben die ungelösten Probleme im Bereich Tier-, Klima-, Biodiversitätsschutz. Auf der anderen Seite haben wir eine Überregulierung bereits in diesen Bereichen. Landwirte werden mit zahlreichen Vorgaben konfrontiert, wie sie zu produzieren haben, was sie alles zu dokumentieren haben. Das ist für die Landwirte frustrierend. Allerdings lösen sich die Tierschutzprobleme nicht, indem der Staat sagt, wir gucken jetzt einfach nicht mehr hin, sondern wir brauchen neue Wege, wie wir auf der einen Seite die Bürokratie in den Griff bekommen, den Landwirten mehr Freiheiten geben. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch dennoch Regularien, die eben dafür sorgen, dass die Tiere entsprechend gut gehalten werden oder wie wir vermeiden, dass beispielsweise Stickstoff ausgewaschen wird in das Grundwasser oder in die Flüsse fließt. Und die Frage ist, wie kriegen wir das auf intelligente Art und Weise hin? Und da kann eben beispielsweise die Digitalisierung enorm helfen, weil eben dann beispielsweise automatisiert alle möglichen Daten erfasst werden und möglicherweise dann eben auch leicht dokumentiert werden können, sodass dann auch der Staat bzw. staatliche Institutionen oder auch Marktpartner, die ein Interesse daran haben, dass ihre Lieferanten angemessen Landwirtschaft betreiben, dann eben auch das tun.
Zum Start der Grünen Woche. Der Agrarökonom Dr. Alfons Beilmann, er ist Direktor am Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien. Herr Beilmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1 und ein schönes Wochenende.
Dankeschön für die Einladung und Ihnen auch einen schönen Tag.
Danke.
Radio 1, die Profis. Besser wissen. Auf dem Mars gibt es Polarlichter. Wie ein grüner Schleier leuchten Polarlichter am Himmel. Und zwar nicht nur auf der Erde, sondern auch auf dem Mars. Das zeigen Aufnahmen des Mars-Rovers. Die Polarlichter entstehen wie auf der Erde, wenn energiereiche Teilchen aus Sonnenstürmen Teilchen in der Marsatmosphäre anregen. Auch auf unserem Nachbarplaneten schimmern die Lichter leicht grünlich.
Radio 1. Die Profis.